Juri, wir kommen mit unserer Sonderreihe Artikel für Artikel so dermaßen langsam voran. Wir müssen bereits eine erste Aktualisierung starten. Und heute ist es die Aktualisierung vom Artikel 147 von der Strafprozessordnung. Auf strafprozess.ch hat es nur einen Kommentar dazu gegeben, zu dem meiner Meinung nach sehr wichtigen Entscheid 6b/92/2022 vom 5. Juni 2024. Das ist in 5er Besetzung gegangen und ist zur Publikation vorgesehen.
Man muss auch sagen, dass sehr ein guter Strafverteidiger den Entscheid provoziert hat.
Ja, wir können nur sagen, Grande Diego.
Danke Grande vielmals. Diego.
Kurz zum Sachverhalt. Ich denke, jetzt machen wir mal wieder einen nerdy Podcast. Jetzt gehen wir wieder mal ein bisschen tiefer in die Materie und massen uns an, dass wir das richtig stellen. Der Sachverhalt... Der Sachverhalt und Fragestellung. Also sind zwei sportliche Fahrzeuge, sind nebeneinander gefahren, eins auf der Gegenfahrbahn. Sie haben praktisch von Schritttempo beschleunigt auf rund 64 Stundenkilometer. Ein weiterer Beschuldigter hat das Ganze gefilmt. Also wir haben Beschuldigte A, B und C. In dem Entscheid, den wir jetzt hier besprechen, ist um den Beschuldigten A gegangen, der in einem von diesen Autos gesessen ist. Strittig war, ob A und B zumindest konkludent eingewilligt haben in die Aufnahme vom C. Und das Bundesgericht hat da gesagt, also die Frage ist, ob die Videoaufnahme von einer Einwilligung getragen ist und dass es deshalb um ein legales privates Beweismittel handelt. Kurzer Reminder, Zulässigkeit von Aufnahmen im öffentlichen Raum beurteilt sich insbesondere nach der datenschutzrechtlichen Bestimmung. Das Bundesgericht hat angemerkt, dass ohne die Aussagen von B und C nicht kann erstellt werden, ob B und C zumindest konkludent in die Aufnahme eingewilligt haben. Kannst du mir so weit folgen?
Ohne Problem.
Und B und C sind delegiert befragt worden, staatsanwaltschaftlich befragt worden, aber die Einvernahmen haben immer ohne A stattgefunden. Also wir sind mitten im Sumpf von der Teilnahmerechte. Der Diego hat gemäss Bundesgericht Folgendes gesagt. Diese Aussagen kommen in der Begründung der Vorinstanz belastender Charakter zu, also von B und C. Die Gewährung der Teilnahmerechte zu einem späteren Zeitpunkt machte die Aussage entgegen der Vorinstanz nicht vollumfänglich verwertbar. Der Beschwerdeführer erachtet mit Hinweis auf die Lehre nur das als verwertbar, was die einvernommene Person in der wiederholten Einvernahme aussagte. Gut, das ist so die Ausgangslage. Wir haben B und C, wo, ich weiss, die Staatsanwaltschaft gehört das nicht gern, aber heimlich befragt worden sind. Heimlich meine ich nicht parteiöffentlich befragt worden sind. Sie sind offenbar später noch einmal, ich komme gerade dazu, wenn, öffentlich befragt worden. Und Vorinstanz, also das Obergericht, hat dann gesagt, ja gut, also durch die einmalige Gewährung vom Konfrontationsrecht sind alle anderen Einvernahmen auch verwertbar.
Das ist die herrschende Rechtsprechung vom Bundesgericht bis zu dem Entscheid, den jetzt der Diego provoziert hat. Es hat aber auch kantonale Gerichte gegeben, die eine andere Meinung vertreten haben. Wir haben einmal einen Entscheid provoziert, kriege, wo wir ein Zürcher Obergericht sind. Und dort hat ja das Obergericht klar gesagt, dass du bei der Nichtgewährung der Teilnahmerecht die Einvernahme absolut nicht verwertbar ist. Also du darfst auch nicht einzelne Antworten rausnehmen und vorhalten. Du darfst eigentlich nicht einmal die Antworten zur Kenntnis nehmen oder in die Fragestellungen einflüssen lassen, hat das Obergericht Zürich gesagt. Leider ist ja dann das Bundesgericht in späterer Entscheid dieser Meinung nicht gefolgt, jetzt aber glücklicherweise auf das zurückgekommen.
Das Bundesgericht hat zuerst die Rechtsprengung zu 147.1 nochmal zusammengefasst. Parteien haben das Recht, bei Beweiserhebungen anwesend zu sein, nicht nur bei denen auf der Staatsanwaltschaft, sondern auch bei den Delegierten.
Einschränkung ja, hoffentlich auch.
Das steht also im Gesetz. Ja, Einschränkung ist nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen möglich, zum Beispiel 108, 146, 4 etc. von der StPO. Und wenn man die Teilnahmerechte nicht gewährt, haben wir den 147 Absatz 4 absolute Unverwertbarkeit. Also immer dort, wo es im Gesetz explizit steht, dass es unverwertbar ist, dann ist es absolut unverwertbar, unabhängig davon von der Schwere des Vorwurfs. Das Bundesgericht hat dann weiter 147.1 und Artikel 6, Ziffer 3, Litera D von der EMRK einander gegenübergestellt. Artikel 6, Turi, EMRK.
Also Artikel 6, Ziffer 3, Lit A, EMRK, wo du jetzt ansprichst, das ist der Anspruch, dass man belastende Zeugenaussagen, dass die nur verwertbar sind, wenn die beschuldigte Person wenigstens einmal im Verfahren Gelegenheit hat, die Zeugenaussage, die einen belastet, in Zweifel zu ziehen. Und auch Ergänzungsfragen und Belastungszeugen zu stellen. Das setzt eigentlich das Teilnahmerecht bei einer entsprechenden Einvernahme voraus. Aber das ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe, mit dem Zusammenhang mit dem Obergericht. Also es geht ja nicht darum, sich einfach formal bestätigen zu lassen, was man in früheren Einvernahmen schon gesagt hat, weil das entzieht ja der Bestimmung vom Teilnahmerecht jeden Sinngehalt. Sondern es geht darum, dass man ihn wirklich nochmal ganz umfassend befragt. Und vor allem eben auch nicht auf bereits getätigte Zugeständnisse darf abstellen, sondern sich das quasi wieder neu muss in Anwesenheit bestätigen lassen. Also wenn man quasi in der Konfrontationseinvernahme dann wortwörtlich Antworten aus früheren Einvernahmen vorhaltet, so ist das unzulässig und absolut unverwertbar.
Wenn man aber Aussagen gehabt hat, wo man früher zulässigerweise hat die Teilnahme beschränken und dann eine Konfrontation macht, richtig macht, wie du jetzt beschrieben hast, darf man in einer Gesamtwürdigung auf die früheren Aussagen zurückgreifen. Genau. In dem Fall. Also da jetzt vorliegend ist eben wichtig, dass das Vorverfahren, wir kommen dann sozusagen bei der Take-Home-Message darauf zurück, dass im Vorverfahren, das Vorverfahren gegen sämtliche drei Beschuldigten gemeinsam geführt worden ist. Und zu einer Abtrennung ist es gemäss Entscheid erst am Ende vom Vorverfahren oder im Hauptverfahren genommen, wo man einfach technisch verschiedene Geschäftsnummern gemacht hat.
Ein Unding sondergleichen.
Die Vorinstanz hat offenbar argumentiert, dass anlässlich von der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, die man eben gleich zusammen durchgeführt hat, also drei verschiedene Geschäftsnummern, aber zusammen durchgeführt haben, alle Beschuldigten Gelegenheit gehabt haben, sich gegenseitige Ergänzungsfragen zu stellen. Und damit ist der EMRK-Konfrontationsanspruch gewährt worden. Sämtliche Aussagen von B und C sind darum verwertbar. Und jetzt kommt's. Es sei an dieser Stelle festgehalten, we love you sometimes, Lausanne. Sie haben festgehalten, es ist durchaus möglich, dass man parteiöffentliche Wiederholung macht. Also man kann gewisse Sachen, wir sind vorher schon kurz darauf gekommen, heilen. Sie haben geschrieben, sie haben gesagt, ich zitiere, das Sachgericht kann daher durch eine erneute, das Teilnahmerecht der beschuldigten Person wahrende Befragung einer bisher in Missachtung dieses Teilnahmerechts befragten Person verwertbare Aussagen schaffen. Aber nur dann natürlich die neuen Angaben, die man in einer Konfrontation macht. Das bedeutet aber eben nicht ohne weiteres die vollumfängliche Verwertung von der ersten, ohne Teilnahmerecht erhobenen Beweise oder Aussagen. Wenn man sich in einer Konfrontation nochmals inhaltlich zur Sache äußert, steht das unter dem Aspekt vom Konfrontationsrecht. Unter dem Aspekt vom Konfrontationsrecht, das ist wichtig, nicht entgegen im Rahmen von einer Gesamtwürdigung auf eine frühere Aussage abzustellen.
Darf ich noch schnell sagen, warum das so zentral ist? Weil das bedeutet faktisch, dass wenn man zuerst separat befragt und nachher in der Konfrontationseinvernahme eine mitbeschuldigte Person die Aussage verweigert, dann hat man einfach nichts.
Ich komme ganz zum Schluss. Ich habe am Schluss noch einen Anwalt, eine Prüfungsfrage für dich, Tori. Bist du mir jetzt schon ein bisschen... Aber mir gefällt deine Denke. Also gut. Das Bundesgericht hat noch ganz kurz als Exkurs... Wenn man dann in so einem Fall von einer Gesamtwürdigung, ich habe gesagt, heute sind wir nerdy, im Sinn von einer Gesamtwürdigung widersprüchliche Aussagen hat von der ersten und von der zweiten Einvernahme, Erinnerungslücken geltend machen, das ist eine Frage von der Beweiswürdigung und das ist nicht eine Frage von der Verwertbarkeit. Aber das würde eine ganze Podcast-Folge füllen. Das Bundesgericht hat in dem Entscheid indirekt, meiner Meinung nach zumindest, das Wirrwarr von ihrer bisherigen Rechtsprechung zum Spannungsverhältnis, Teilnahmerecht, Kampfrecht eingestanden. Sie haben ganz viele alte Entscheide zitiert und haben die versucht, in Line zu bringen. Das ist ja schon oft aufgefallen, ein völliger Dschungel, die Rechtsprechung zum
147. Und völlig unnötig. Wenn man formstreng wäre bei den Teilnahmerechten, würde ich fordern, dann wäre ganz die komplizierte Rechtsprechung alles nicht nötig.
Genau. Und jetzt zitiere ich das Bundesgericht, ich denke, das ist wirklich wichtig. Die beiden Garantien, Garantie vom 147.1, Teilnahmerecht ab der ersten Einvernahme in einem eröffneten Verfahren und EMRK-Kampfrecht. Die beiden Garantien sind jedoch nicht deckungsgleich und zu unterscheiden. Artikel 147 sieht ein Recht auf Teilnahme für sämtliche Verfahrensparteien bei allen staatsanwaltschaftlich bzw. von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierten sowie gerichtlichen Beweiserhebungen vor, verknüpft mit der Folge der Unverwertbarkeit des Beweises im Fall, dass das Teilnahmerecht unzulässigerweise eingeschränkt wurde. Der menschenrechtliche Standard von 6.3d EMRK beinhaltet dagegen ein Recht allein der beschuldigten Person auf lediglich einmalige Konfrontation mit den Belastungszeugen im gesamten Verfahren, wobei die Gewährleistung dieses Rechts Voraussetzung für die Verwertbarkeit sämtlicher belastender Aussage dieses Zeugen bildet. Und jetzt kommt es, Artikel 147 StPO geht folglich in persönlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht über den Mindestanspruch der EMRK hinaus.
Mhm.
Was viele schon gesagt haben, was in der Lehre eigentlich immer wieder gesagt worden ist, tut das Bundesgericht in einer seltenen Deutlichkeit festhalten. Das Bundesgericht sagt weiter, würden Aussagen, die unzulässigerweise ohne Wahrung des Teilnahmerechts ergangen sind, als verwertbar erachtet, sobald nachträglich zumindest eine Konfrontation im Sinne des Mindestfragerechts auf der EMRK-Bestimmung stattgefunden hat, bedeutet dies eine Gleichsetzung des Teilnahmerechts mit jenen der Minimalgarantie der EMRK und damit eine Entleerung der Norm von 147 StPO um ihren weitergehenden Sinn gehabt. Wunderbar. Bist ganz baff.
Gut, nein, kannst du den entscheiden. Nein, ich kenne natürlich den Entscheid, ja. Aber ich finde es gleich spannend, jetzt den nochmal so detailliert anzuschauen.
Genau, und sie sagen dann, zusammenfassend gelte demnach, also sie haben gesagt, man muss die bisherige Rechtsprechung jetzt wirklich durchstrehlen. Zusammenfassend gilt jetzt, dass eine Einvernahme, wo das Teilnahmerecht von der beschuldigten Person gemäß 147er unzulässigerweise nicht gewährleistet worden ist und nicht verwertet werden nach 147.4, ist auch nach einer Wiederholung von der Einvernahme unter Wahrung für das Teilnahmerecht bzw. unter hinreichender Konfrontation weiterhin unverwertbar. Eine spätere Einräumung von Teilnahmerecht bzw. Gewährleistung für Konfrontation führt nicht zur Verwertbarkeit von nach 147.4 StPO unverwertbaren Einvernahmen. Also, das ist vorbei. Bei eröffneten Untersuchungen, das kennen wir immer wieder mit diesen Delegationsverfügungen, mit diesen Ermittlungsauftragen. Man kann noch ein bisschen neuseln, man kommt teilweise gar nicht mit, über wenn ein Mitbeschuldigter befragt wird, wenn eine Auskunftsperson zuerst mal befragt wird. Alles unverwertbar und auch nicht, man kann es auch nicht für eine Gesamtwürdigung verwertbar machen durch eine einmalige Konf.
In der Quintessenz heisst das aber, das gilt nur bei gemeinsam geführter Strafuntersuchung. Also die Staatsanwaltschaft wird darauf faktisch reagieren und einfach noch viel mehr versuchen, Verfahren zu trennen.
Genau, wir kommen gerade zu dem, das ist nämlich, hast mir meine Take-Home-Message geklaut, danke vielmals, aber du hast völlig recht, wir können es auch da nehmen. Richtig, man muss mehr denn je, und da bist du mehr der Spezialist als ich, mehr denn je auf gemeinsam geführte Verfahren drängen. Genau, um das Bubentrickchen zuzulassen.
Genau, und es ist absolut zu fordern, dass getrennte Verfahren müssen mittels Verfügung angezeigt werden. Auch da braucht es eine absolute Formstrenge, die leider die Rechtsprechung so auch nicht sieht.
Ist immer natürlich mühsam, da hat man noch Haftverfahren, ist ja auf ganz vielen Hochzeiten am Anfang. Es kann immer zu einer Verzögerung führen, oder zu einer angeblichen Verzögerung. Da braucht es auch, ganz einfach, dann gerade noch ein Beschwerdeverfahren anstrengen.
Genau. Von Verteidigerseite?
Genau.
Ja, nein, ist natürlich mühsam, ja.
Vielleicht noch ganz kurz als Wermutstropfen. Das Bundesgericht hat dann, meiner Meinung nach, mit dem nicht wirklich zwingenden Obiterdiktum geschlossen, und hast schon mal gesagt, also wenn sich denn die Einwilligung nicht wird nachweisen lassen, soll ich das Obergericht doch bitte überprüfen, ob eine Verwertbarkeit trotzdem zu bejahen ist, weil die Schwere von in dem Raum stehenden Vorwürfen könnte der Verwertung nämlich trotzdem zu einer Verwertung führen von der Videoaufnahme. Da sind wir jetzt wieder weg vom Teilnahmerecht. Sind wir
beim Webcam entscheiden.
Genau, also genau, da sind wir also, da haben sie es eigentlich noch gesagt, also der Fokus soll er dann doch nicht da bitte. Ja? Aber ja, immerhin, vielleicht ist schon wichtig gewesen, der Fall, wo es um einen überblickbaren Vorwurf gegangen ist und es nicht gerade ein Doppelmord war, wo sich die Frage gestellt hat, dass bei dem Entscheider zur Publikation feststeht, jetzt einmal die Lücke eingeschlagen worden sind.
Das ist sowieso ein Unding, dass man von der Deliktschwere und von der Art der Delikt prozessuale Rechte meinen können, unterschiedlich Strukturen zu setzen.
Das sagen wir heute zuerst mal. Ja. Gut, jetzt habe ich noch eine Prüfungsfrage,
ja. Anwaltsprüfung oder was?
Ja, einfach kannst du selber einschätzen, wie schwierig das war. Also, stell dir vor, du hast getrennte Verfahren. Und jetzt mal völlig unabhängig davon, ob es zulässig ist oder nicht, ein getrenntes Verfahren. Und du hast belastende Aussagen von einem Mitbeschuldigten im getrennten Verfahren. Und in deinem Verfahren gibt es eine Konfi-Vernahme und der Mitbeschuldigte verweigert die Aussage. Sind die belastenden Aussagen aus dem parallelen Verfahren jetzt verwertbar oder nicht verwertbar?
Also die richtige Rechtsprechung wäre natürlich, wäre nicht verwertbar.
Es gibt auch die Rechtsprechung, die sagt, wenn man berechtigerweise Zeugnis verweigern darf. Oder? Also man muss sich bei der Kunft noch mal äußern, inhaltlich. Ausser, man ist zum Beispiel verschwunden, man ist gestorben, nicht auffindbar und dann gibt es eben auch einen Hinweis, wenn man berechtigerweise jetzt das Zeugnis verweigern darf. Oder? Und ist jetzt Gebrauch machen vom Schweigerecht von einem Mitbeschuldigten eine berechtigte Zeugnisverweigerung?
An sich nicht, nein. Das Problem war ja dann, dass die einmal nicht absolut Sache verweigert haben, sondern so Bruchstücke gehabt, 3-4 Mal Ja, Ja gesagt haben. Dann hast du so eine partielle Aussageverweigerung genommen. Und dann meistens hat man von dem abgeleitet, dass es dann eben verwertbar ist.
Also mir ist das eben mal, ich bin vom Obergericht mal entsprechend belehrt worden, genau so einem Fall, wo man gesagt hat, ja gut, er darf berechtigerweise Zeugnis verweigern. Natürlich dürfen wir die früher dazu nehmen.
Ah, ja, ja.
Mir ist einfach noch ein Entscheid, da bin ich sechs sogar recherchieren von strafprozess.ch in Erinnerung gewesen, wo das Bundesgericht hat Bezug genommen auf eine Lehrmeinung Sammers, Scheiwiller, Studer, und ich habe mir das rausgeschrieben, wo das Bundesgericht mit Verweis auf die Lehrmeinung gesagt hat, umso mehr ist von einer Nichtverwertbarkeit der ersten Einvernahme auszugehen, wenn eine Auskunftsperson in dem Fall in einer späteren Konfrontationseinvernahme von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Ist noch ganz wichtig, oder? Wenn wir so Fälle haben, soll man es dem auch noch Fragen stellen? Beantwortet sie meine Fragen auch nicht? Oder langt das, wenn man die
Aussage verweigert hat? Genau, das haben wir auch schon besprochen, dass auf keinen Fall in so einer Konstellation darfst du Ergänzungsfragen stellen.
Genau, also das weicht jetzt natürlich ein bisschen ab. In dem Fall, den wir jetzt besprochen haben, ist es im gleichen Verfahren unzulässigerweise 147-1. Also gegen 147.1 verstoßen, das ist sagen, schon ein anderer Fall, wo man möglicherweise zulässigerweise vor Eröffnung des Vorverfahrens in einem Parallelverfahren Beweis erhoben hat und bis dann ist, wie man es kann einbringen kann. Jetzt habe ich ganz viel geredet, ich habe gehofft, man hat ein bisschen etwas verstanden. Ich halte das für einen ganz wichtigen Entscheid, der Klarheit schafft und wo, kann ich mir vorstellen, die Staatsanwaltschaften sehr aufmerksam gelesen haben in den letzten Wochen.
Ich glaube, das Zurückkommen auf den 147er mit der geänderten Rechtsprechung sehr wertvoll. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich möchte zum Abschluss noch Erinnerungsnotiz aus einer Anwaltsprüfung vorlesen. Am 5. Juli 1923 erteilte das Obergericht des Kantons Zürich Wladimir Rosenbaum das Anwaltspatent. Ein Zitat aus seinen Memoiren. Die Anwaltsprüfung bestand aus einer schriftlichen Klausur, einer mündlichen Prüfung und einem sogenannten Probeprozess. Später erfuhr ich, dass es kein erfundener Fall war, sondern dass es sich um das Problem eines damals beim Obergericht anhängigen Prozesses handelte. Eines Prozesses, über den das Gericht sich den Kopf zerbrach. Noch später konnte ich die von mir in der Klausur gefundene Lösung wortgetreu als Urteilsbegründung in den Blättern für zürcherische Rechtsprechung nachlesen. Ich schrieb und schrieb. Punkt 7 war ich fertig und gab meine Arbeit ab. Ich hatte meiner Frau einen kleinen Streich gespielt und ihr sorgsam verheimlicht, dass ich mich zur Anwaltsprüfung angemeldet hatte. Als ich Bescheid erhielt, dass ich sie bestanden hatte, ließ ich mir rasch Visitenkarten stechen, die schönsten, die ich je besessen habe, auf denen zu lesen stand W. Rosenbaum, Rechtsanwalt. Ich ging in einen Blumenladen, kaufte einen Strauß Rosen, heftete meine Visitenkarten daran und ließ ihn meiner Frau abgeben.
Crazy. Früher hat man noch eine Anwaltsprüfung verheimlichen, heute ist man 3 Monate abgetaucht und verschwunden.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.